بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بجنود نعم الله الله زيجن بمهات سكايت من بروفيت محمد auf allen seinen Gefährten bis auf den Tag der Auferstehung. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter im zweiten Band von Sunan al-Imam Abi Dawud rahimahullah auf der Seite 124 im 11. Unterkapitel über das Reisegebet. Der Imam sagt, rahimahullah, das Gebet im Land des Feindes kürzen. Jabir ibn Abdullah, wir sind bei Hadith 1235. Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, blieb in Tabuk 20 Tage lang und kürzte das Gebet. In dieser Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, erfahren wir eine Antwort auf die Frage, die im Kapitel gestellt worden ist, ob man, wenn man sich im Land des Feindes aufhält, das heißt, dass man nicht gerade am Verreisen ist, sondern sich irgendwo niedergelassen hat, ob man das Gebet dann kürzt. Und die Antwort haben wir erfahren in der Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die zweite Angelegenheit, die wir hier erfahren, ist, dass er 20 Tage lang in Tabuk war. Und in dieser Phase hat er in der ganzen Zeit sein Gebet gekürzt. Das heißt, die Gebete, die aus 4 Rak'a bestanden, hat er zu 2 reduziert. Und über die Anzahl der Tage haben wir bereits vorher schon gesprochen, und wir verstehen diesen Hadith dahingehend, dass wenn man nicht weiß, wie lange man vorhat, an einer Stelle zu bleiben, dann kürzt man das Gebet die ganze Zeit. Wenn ich überhaupt nicht weiß, wie lange ich vorhabe, an einer Ortschaft zu bleiben, dann kürze ich das Gebet die ganze Zeit, bis ich wieder heimkehre oder bis ich Bescheid weiß, wie lange ich vorhabe, dort zu bleiben. Und dann kollidiert das auch nicht mit anderen Überlieferungen, denn wir haben beim Hadith 1230 gelesen, die Aussage von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er gesagt hat, wer irgendwo 17 Tage oder mehr bleibt, vervollständigt sein Gebet. Das heißt, dann hat er diese Zahl wohl auf 16 festgelegt. Und in den meisten Überlieferungen über ihn heißt es, 19 Tage bleibt. Da in Tabuk blieb er aber 20 Tage. Und im Hadith 1232 heißt es 17 Tage, auch wenn es richtigerweise auch 19 Tage heißt. Aber wir sehen hier, dass wir verschiedene Aussagen haben. Und diese Aussagen sind alle, das ist der Qadar. Yani, wenn ich irgendwo hinreise, weiß ich nicht, wie lange ich dort vorhabe zu bleiben. Am Ende, nachdem ich abreise, ist klar, ich war dort so und so viele Tage. Aber die Frage ist nicht hier. Die Frage ist, wusste er von vornherein, dass er 20 Tage dort bleiben wird? Ja, dann ist die Frage, ist das wirklich dann noch ein Reisender? Ja? Und da haben wir bereits schon gesagt, die Aussage, die meisten Gelehrten sagen, wie Sa'id ibn Musayyib rahimahullah sagte, man aqama arba'an, salla arba'an. Das heißt, wer 4 Tage bleibt, muss auch 4 Raka'a beten. Und der Ikhtilaf ist dann, ob man die einen Ausreisetage zählt oder nicht zählt. Und wir haben gesagt, richtigerweise zählt man sie nicht. Das heißt, wer vorhat, 4 vollständige Tage an einem Ort zu bleiben, ist schon bei Ankunft kein Reisender mehr. Das war die Zusammenfassung, die wir diesbezüglich gesagt haben. Aber in Bezug auf das Gebet im Land des Feindes gibt es noch eine andere Thematik, und zwar die Thematik, wie das Gebet an sich verrichtet wird, beziehungsweise wie es in der Gemeinschaft verrichtet wird, weil der Zustand, in dem man sich befindet, ist ein Zustand, indem man fürchtet, dass der Feind einen angreift. Und deswegen lautet das Kapitel Nummer 12 die erste Version des Gebetes bei Furcht. 1236. Und vorneweg über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sind verschiedene Versionen überliefert worden. Und diese Versionen sind alle gültig. Richtigerweise sind alle gültig und schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern entweder sind sie Alternativen oder sie sind situationsbedingt. In manchen Situationen eignet sich das eine Gebet besser als das andere. Dieses Kapitel, die erste Version des Gebetes bei Furcht, wie heißt es? Dort steht da unten drunter in der Fußnote, ich habe den Titel ersetzt. In Wirklichkeit heißt er, wer der Ansicht ist, guck mal, also wie der Titel normalerweise heißt. Okay? Der Titel von Abu Dawud im Original heißt wie folgt. Das ist der Titel. Wer der Ansicht ist, dass der Imam das Gebet anführt und die Leute hinter ihm sich in zwei Reihen aufstellen, er beginnt mit ihnen allen das Gebet gemeinsam und verbeugt sich mit allen gemeinsam. Dann wirft sich der Imam mit der Reihe, die zu ihm am nächsten ist, nieder. Die anderen bleiben stehen und halten Wache. Wenn sie aufstehen, werfen sich die anderen nieder, die hinter ihnen stehen. Dann geht die Reihe, die dem Imam näher ist, nach hinten, wo die anderen stehen, und die hintere Reihe stellt sich nach vorne. Dann verbeugt sich der Imam und die beiden Reihen auch. Dann wirft sich der Imam nieder und die Reihe, die ihm am nächsten ist, auch. Die anderen halten Wache. Wenn der Imam sich hinsetzt und die Reihe hinter ihm auch, werfen sich die anderen nieder. Hiernach sitzen alle gemeinsam und der Imam spricht den Taslim für alle aus. Abu Dawud sagte, dies ist die Ansicht von Sufyan. Hier ist der Titel zu Ende. Und ich habe das ersetzt durch die Aussage, die erste Version des Gebetes bei Forscht. Weil das ist eher eine Erklärung eigentlich, statt dass es ein Titel ist. Und dann heißt es, da solche extrem langen Titel im Deutschen nicht üblich sind und vor allem, weil die Bedeutung des Titels im Hadith selbst steckt, habe ich diesen und die folgenden ersetzt. Dann schauen wir uns den ersten Hadith an, die erste Version des Gebetes beiforscht. Abu Ayyash al-Zuraqi sagte, wir waren mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Usfan, das heißt eine Gegend von Mekka. Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu war der Anführer der Götzendiener, also damals war er noch nicht übergetreten. Als wir das Wuhr-Gebet verrichteten, sagten die Götzendiener, diese Zeit der Unachtsamkeit müssen wir ausnutzen. Diese Zeit der Unachtsamkeit müssen wir ausnutzen. Wenn wir doch gegen sie vorgehen würden, während sie im Gebet sind. Daraufhin wurde die Ayah über das Kürzen des Wuhr- und Asr-Gebetes herabgesandt. Als die Asr-Zeit eintraf, stellte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Richtung Qibla auf und die Götzendiener waren vor ihm. Hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam stellte sich eine Reihe auf, dahinter eine zweite. Dann verbeugte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und alle anderen auch. Bevor wir weiterlesen, das heißt also in dieser ersten Version befand sich der Feind in Richtung der Qibla. Und hier sehen wir auch, warum jetzt gleich eine Reihe sich mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam niederwirft und die andere eben nicht, um Wache zu halten, wie wir schon bereits in dem Titel von Abu Dawud rahimahullah gesehen haben. Also, er sagte, hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam stellte sich eine Reihe auf, dahinter eine zweite. Dann verbeugte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und alle anderen auch. Warum? Weil in der Verbeugung kannst du immer noch erkennen und sehen, wenn der Feind angreift. Dann warf sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nieder und mit ihm zusammen die Reihe direkt hinter ihm. Also nur die erste Reihe und nicht die zweite. Die anderen blieben stehen und hielten Wache. Als erstere beide Niederwerfungen verrichtet hatten, also Sujud, Julus, Bein Sajdatain, und wieder Sujud, wieder die zweite Niederwerfung, und wieder aufstanden, warfen sich die anderen, die hinter ihnen waren, nieder. Das heißt, als würden sie alleine beten, als würde jeder einzelne von ihnen alleine beten. Sie haben keinen Imam, sondern jeder von ihnen macht jetzt in der zweiten Reihe den Sujud, dann den Julus, dann wieder den Sujud und steht auf. Und der Imam, rahimahullah, oder der Imam yani in diesem Zusammenhang, wartet ab, schätzt ab, bis in der Regel die Leute ihre Raka'a verrichtet haben. Jetzt stehen ja wieder beide. Was passiert jetzt? Der Autor, der Überlieferer, sagt, dann ging die Reihe, die direkt hinter ihm, sallallahu alaihi wasallam, stand, nach hinten, wo die anderen standen. Und die hintere Reihe stellte sich an die Stelle der ersten Reihe. Also sie tauschten die Plätze mitten im Gebet. Und das ist aufgrund was? Aufgrund der Gerechtigkeit, damit die Leute, jeder von ihnen mit dem Imam gebetet hat. Und da zeigt sich auch, dass Bewegungen im Gebet, die zugunsten des Gebetes sind, in Ordnung sind. Wie bewegen sie sich? Naja, wir haben einen Grundsatz. Und dieser Grundsatz lautet, dass die Qibla Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes ist. Also müssen wir davon ausgehen, dass man die Qibla nicht verfehlen darf. In anderen Worten, man positioniert sich oder läuft rückwärts. Und die anderen laufen vorwärts. Dann verbeugte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und alle anderen auch. Dann warf sich, also alle wieder zusammen, dann warf sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nieder und auch die Reihe direkt hinter ihm. Ja, das ist die jetzige erste Reihe und die vorige zweite Reihe. Die anderen blieben stehen und hielten Wache. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich hinsetzte und auch die Reihe hinter ihm, warfen sich die anderen nieder. Also bei der ersten Raka'a des Propheten sallallahu alaihi wasallam war es ja so, dass die zweite Reihe hinten dann ihre Raka'a verrichtet hat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur zweiten Raka'a aufgestanden ist. Aber jetzt, der Prophet alaihi wasallam wird ja nicht zu einer dritten Raka'a mehr aufstehen, es gibt keine drei Raka'a. Also deswegen, was macht er? Er bleibt sitzen zum Tashahhud und zieht ihn in die Länge, als Imam zieht er ihn in die Länge, bis die Reihe, die jetzt die Raka'a noch nicht verrichtet hat, ihre zweite Raka'a auch verrichtet hat. Dann saßen alle zusammen und er sprach den Taslim für alle aus. So betete er in Usfan am Tag der Banu Sulaym. Der Name eines Stammes offensichtlich fand dort etwas statt. Ayyub und Hisham überliefern über Az-Zubayr, über Jabir, über den Propheten denselben Hadith. Dies hat auch Dawud ibn Hussein über Ikrima ibn Abbas radiallahu anhu überliefert und auch Abdul Malik und Atta über Jabir radiallahu anhu. Ebenso Qatada über Hassan, über Hittan, über Abu Musa radiallahu ta'ala. Auch Ikrima ibn Khalid über Mujahid über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenso Hisham ibn Urba über seinen Vater und dieser wiederum über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es ist auch die Ansicht von Al-Thawri. So, das ist die Ansicht. Und deswegen findet man in manchen Madahib, dass sie diese Ansicht oder diese Version des Salat als das Gebet bei Angst lehren. Aber das heißt nicht, dass die anderen Versionen nicht ebenfalls authentisch sind. Das ist die erste Version, die wir gerade eben gesehen haben. Tamam, die zweite. Hadith 1237. Also jetzt kommt die zweite Version des Gebetes bei Furcht. Und auch hier wieder ist eigentlich ein ganz langer Titel, wo der Imam, rahimahullah, eigentlich schon das Gebet erklärt. Das sparen wir uns jetzt. Wer es lesen will, darf es lesen. Wir lesen direkt den Hadith. Sahl ibn Hathma radiallahu anhu berichtet. Sahl ibn Abi Hathma radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal in Zeiten der Furcht das Gebet für seine Freunde leitete. Er ließ sie sich in zwei Reihen hinter sich aufstellen. Er betete mit denjenigen, die direkt hinter ihm waren, eine Raka'a. Dann stand er auf und blieb stehen, bis diejenigen hinter ihm eine Raka'a gebetet hatten. Dann gingen die einen nach vorne und die anderen von vorne nach hinten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete dann mit ihnen eine Raka'a und blieb daraufhin sitzen, bis diejenigen, die eine Raka'a zu wenig gebetet hatten, fertig waren. Danach sprach er den Taslim. Das ist die Version, die uns Sahl ibn Abi Hathma radiallahu ta'ala anhu überliefert hat. Also noch einmal, er ließ sie sich in zwei Reihen hinter sich aufstellen.
Er betete mit denjenigen, die direkt hinter ihm waren, eine Raka'a. Dann stand er auf, also das heißt, die anderen, was haben die gemacht? Offensichtlich, sie blieben stehen die ganze Zeit, wie es war. Dann stand er auf und blieb stehen, bis diejenigen hinter ihm ein Raka'a gebetet hatten. Dann fasse ich zusammen, tauschten sie die Plätze. Okay? Was haben wir jetzt also nicht im Vergleich zu der ersten Version? Wir haben nicht diese gemeinsamen Rukur, den sie beim ersten Mal gehabt haben. Ja, bei der ersten Version den gemeinsamen Rukur haben wir nicht. Sondern er hat erstmal mit den einen eine Raka'a gebetet, bis er stand, dann hat er getauscht, sallallahu alaihi wasallam, also die Reihen getauscht, ja, und dann hat er mit den anderen eine Raka'a gebetet ebenfalls. Das ist die zweite Version. Die dritte Version des Gebetes bei Forscht. Auch hier wieder der Hinweis, der Titel ist ersetzt worden aus dem Original. 1238. Salih ibn Khawat berichtet über jemanden, der mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am Tag von Dhatur Riqa', das Angstgebet, verrichtete. Das ist der Name eines Feldzuges. Und hier sehen wir, dass wir den Sahabi nicht kennen, der uns diesen Hadith berichtet, was ja nicht schadet. Ne? Das nennt man, das ist einfach eine Überlieferung, in der es eine unbekannte Person gibt, aber die Unbekanntheit ist ein Sahabi. Und es geht ja eigentlich nicht darum, dass wir wissen, wie der Mann heißt. Das ist ja nicht entscheidend. Wichtig ist, ist er vertrauenswürdig in dem, was er überliefert. Und das ist bei den Sahaba radiallahu anhu gegeben. Und deswegen spielt es keine Rolle, wer das letztendlich gewesen ist. Eine Gruppe stellte sich mit ihm auf und eine andere in Richtung des Feindes. Was heißt also hier, ist der Feind nicht in Richtung Qibla. Eine Gruppe stellte sich mit ihm, sallallahu alaihi wasallam, auf und eine andere in Richtung des Feindes. Nun betete er mit denjenigen, die mit ihm waren, eine Raka'a und blieb daraufhin stehen. Sie beteten dann für sich noch eine Raka'a, gingen dann weg und stellten sich in Richtung des Feindes auf. Also der Prophet alaihi wasallam teilte die Leute in zwei Gruppen. Die erste Gruppe in Richtung Feind, die beteten erstmal nicht. Und die zweite Gruppe betete mit ihm, alayhi salatu wassalam, aber nur eine Raka'a von zwei. Und als dann sie fertig waren mit der einen Raka'a, gemeinsam alle fertig und eine Raka'a, blieb der Prophet sallallahu alaihi wasallam stehen und die anderen verrichteten alleine ihre zweite Raka'a. Als sie fertig waren, beendeten sie das Gebet. Und das ist eine Seltsamheit. Das ist eine Seltsamheit in dieser Sache. Warum? Weil sie hier ihr Gebet beenden, bevor der Imam sein Gebet beendet. Das gibt es normalerweise nie. Und das ist der Punkt, wo manche Leute sagen, wenn ich hinter dem Imam mein Maghrib-Gebet verrichte und er Isha betet, bete ich drei Raka'a und beende mein Gebet. Ja? Und stehe auf und bete dann die letzte Raka'a Isha mit ihm. Und das Problem daran ist was? Dass sie sich berufen auf diesen Hadith und dieser Hadith ist eine Ausnahmesituation. Und auf Ausnahmesituation darf man sich beim Qiyas nicht berufen. Auf jeden Fall betete dann der Prophet a.s. mit dieser einen Gruppe ihr Gebet.
Also auch mit der Prophet a.s. betete mit den einen die eine Raka'a, und dann beteten sie alleine, während der Prophet s.a.w. stand, ihre zweite Raka'a, beendeten ihr Gebet vorzeitig, gingen weg, und so heißt es hier, sie beteten dann für sich noch eine Raka'a, gingen dann weg und stellten sich in Richtung des Feindes auf. Dann kam die andere Gruppe und er betete ihr diejenige Raka'a vor, die von seinem Gebet noch übrig blieb. Also der Prophet a.s. betete die zweite Raka'a und sie beteten ihre erste Raka'a. Hiernach blieb er sitzen und sie verrichteten noch einen Raka'a allein. Dann sprach er den Taslim mit ihnen. Malik rahimahullah sagte, der Hadith von Yazid ibn Rumman ist mir von allen Hadithen diesbezüglich am liebsten. Und das ist genau der Hadith, den wir gerade eben angeschaut haben. 1239. Sa'd ibn Abi Hathma al-Ansari berichtet, dass das Gebet bei Furcht wie folgt verrichtet wird. Das ist der gleiche, den wir vorhin gehört haben bei der zweiten Version. Der Imam und ein Teil seiner Leute stellen sich zum Gebet auf. Der andere Teil bleibt in Richtung des Feindes stehen. Thomas, ich möchte darauf hinweisen, also ihr seht, was für eine große Rolle das Gebet in der Gemeinschaft im Islam spielt. Ja? Also wir reden hier gerade davon, wir befinden uns im Krieg vor dem Feind und es kann jederzeit zu einer Auseinandersetzung kommen, und die Muslime überlegen sich, wie sie ihr Salah nicht nur verrichten, sondern auch in der Gemeinschaft verrichten. Mit Rukur, mit Sujud, und die Leute heutzutage bei den kleinsten Situationen, bedrängendsten, fragen sie schon, ob sie im Sitzen beten dürfen oder ähnliches. Ja? Er sagt, der Imam und ein Teil seiner Leute stellen sich zum Gebet auf. Der andere Teil bleibt in Richtung des Feindes stehen. Dann verbeugt sich und wirft sich der Imam mit denjenigen, die bei ihm sind, nieder. Dann richtet er sich auf. Wenn er sich hingestellt hat, bleibt er stehen und die anderen vervollkommnen ihr Gebet durch die noch übrige Raka'a. Bis jetzt ist es eigentlich genau so, was wir gerade eben gehört haben. Anschließend sprechen sie den Taslim und gehen weg, während der Imam immer noch steht. Dann stellen sie sich in Richtung des Feindes auf. Dann kommen die anderen, die noch nicht gebetet haben, und sprechen den Takbir hinter dem Imam. Dieser wiederum verbeugt sich mit ihnen und wirft sich mit ihnen nieder. Dann spricht er für sich den Taslim. Die anderen stehen dann auf und sprechen die noch übrige Raka'a und sprechen danach den Taslim. Das heißt also, die Version hier, die wir gesehen haben, ist die gleiche wie gerade eben, nur mit einem Unterschied. Vorher war es so, dass der Imam sitzen blieb und den Tashahhud in die Länge zog, bis die zweite Gruppe auch fertig war, mit ihm dann das Gebet beendet hat. Und in dieser Situation ist es so, dass der Imam das Gebet frühzeitig beendet. Das heißt also, er betet seine zweite Raka'a, während die zweite Gruppe ihre erste Raka'a verrichtet. Dann beendet er sein Gebet, der Imam, und die anderen stehen auf und holen eine Raka'a nach. Die vierte Version des Gebetes bei 1240. Marwan ibn al-Hakam fragte Abu Huraira radiallahu anhu: Hast du einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet bei Angst verrichtet? Abu Huraira radiallahu anhu antwortete ja. Marwan ibn al-Hakam rahimahullah fragte: Wann? Da sagte Abu Huraira: In dem Jahr, in dem der Feldzug von Najd stattfand. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Najd ist Name eines Gebietes, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stellte sich zum Asr-Gebet hin und mit ihm eine Gruppe. Die andere Gruppe stellte sich in Richtung des Feindes auf und ihre Rücken zeigten zur Qibla. Also offensichtlich waren sie in der genau entgegengesetzten Richtung. Und das ist ein Beweis dafür, dass man kann nicht sagen, wenn die Qibla im Süden ist, dann kann ich auch nach Norden beten, weil die Erde rund ist. Also. Die andere Gruppe stellte sich in Richtung des Feindes auf und ihre Rücken zeigten zur Qibla. Dann sprach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Takbir und danach alle anderen. Interessant, ja? Und danach alle anderen. Wenn das so wörtlich auch ist im Hadith, dann zeigt das, man nicht zeitgleich
das spricht, die bei ihm waren, und diejenigen, die in Richtung der Feinde standen, genau, die sprachen dann. Das heißt, die Gruppe, die bei ihm war, alayhi salatu wasalam. Dann verrichtete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Raka'a und diejenigen, die bei ihm waren, auch. Dann warf er sich nieder und diejenigen, die bei ihm waren, auch. Die anderen standen während dieser Zeit in Richtung des Feindes. Dann stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und diejenigen, die auch bei ihm waren, auf. Sie gingen zum Feind und stellten sich in dessen Richtung auf. Und die andere Gruppe, die sich vorher den Feinden zugewandt hatte, kam dann, sie verbeugten sich und warfen sich nieder, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam immer noch stand. Dann erhoben sie sich und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete mit ihnen eine weitere Raka'a und warf sich mit ihnen nieder. Dann kam die Gruppe, die in Richtung der Feinde gestanden hatte, verbeugte sich und warf sich nieder, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam saß und die anderen bei ihm auch. Dann folgte der Taslim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach den Taslim und alle anderen zusammen ebenfalls. Somit verrichtete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zwei Raka'a und jeder einzelne Mann beider Gruppen jeweils eine Raka'a mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. 1241. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, wir gingen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach Najd. Als wir in Nahl bei Dhatur Riqa' waren, nahmen wir eine Ortschaft, traf er auf eine Gruppe von Ratafan. Heißt es Ratafan? Wir müssen eigentlich Ratafan heißen. Darin heißt es, das sind die gleiche Briefe gerade eben. Ja? Darin heißt es, nachdem er sich mit denjenigen, die bei ihm waren, verbeugt und niedergeworfen hatte, als sie aufstanden, gingen sie rückwärts nach hinten, wo ihre Gefährten waren. In dieser Version ist nichts davon erwähnt, dass sie mit dem Rücken in Richtung Qibla standen. 1242. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und auch diejenige Gruppe, die sich hinter ihn reihte, sprachen den Takbir. Dann verbeugte er sich. Und sie sich auch. Dann warf er sich nieder und sie sich auch. Dann erhob er sich und sie sich auch. Dann blieb der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sitzen und sie verrichteten alleine die zweite Raka'a. Ja. Und dann standen sie auf und gingen mit den Fersen rückwärts, bis sie hinter den anderen standen. Dann kam die andere Gruppe nach vorne und sprach den Takbir. Dann verbeugten sie sich alleine. Danach warf sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nieder und sie sich mit ihm. Dann stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf und sie vollzogen alleine die zweite Niederwerfung. Dann standen beide Gruppen und beteten mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er verbeugte sich und sie sich auch. Dann warf er sich nieder und sie sich auch. Dann warf er sich zum zweiten Mal nieder und sie sich auch schnell, so schnell wie es ging. Sie gaben sich dabei Mühe und machten so schnell wie möglich. Dann sprach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Taslim und die Leute auch. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, hatten alle daran Anteil gehabt. Die fünfte Version des Gebetes bei Forsch, das war die vierte, 1243. Ibn Umar, radiallahu anhuma, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit einer der zwei Gruppen eine Raka'a verrichtete. Die andere Gruppe stand dabei in Richtung des Feindes. Dann gingen die ersten weg. Also die haben ja erst einen Raka'a verrichtet, ja, gingen dann weg, stellten sich an die Stelle jener Ersten. Dann kamen die anderen und er verrichtete mit ihnen der zweiten Gruppe, eine weitere Raka'a. So, das war jetzt, hat der Prophet, das war jetzt schon zwei Raka'a verrichtet. Dann sprach er den Taslim. Dann standen sie, die Ersten, auf und holten einen Raka'a nach und die anderen zweiten ebenfalls einen Raka'a. Das heißt, der Prophet sagt, bitte eine Gruppe einen Raka'a, mit der anderen Gruppe auch eine Raka'a, und danach holte jeder ein Rak'a nach. Die sechste Version des Gebetes bei Furcht, 1244. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete uns das Gebet bei Furcht wie folgt vor. Eine Reihe stellte sich hinter den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und eine weitere in Richtung des Feindes. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete mit ihnen, denjenigen hinter ihm, ein Rak'a. Dann kamen die anderen und stellten sich an ihren Platz. Die anderen wiederum stellten sich in Richtung des Feindes auf, das heißt, wo die ersten waren. Dann verrichtete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit ihnen ein Rak'a und sprach darauf den Taslim. Diejenigen hinter ihnen beteten dann ein Rak'a alleine. Das heißt, auch hier hat der Imam wieder vorzeitig sein Gebet beendet, weil er seine zwei Rak'a fertig hat. Er wartet also nicht am Ende, auf den, ihre zweite Rak'a verrichten. Danach gingen sie weg und stellten sich an die Stelle der anderen in Richtung des Feindes hin. Und die anderen kehrten zu ihrem Platz hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zurück und verrichteten alleine eine Rak'a und sprachen dann den Taslim. Die Überlieferung ist da'if, aber wie wir gesehen haben, inhaltlich gibt es andere Versionen. Das gleiche gilt für 1245. In dieser Version heißt es, der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam und die beiden Reihen sprachen gemeinsam den ersten Takbir. Und das gleiche gilt auch für die Version danach, ebenfalls da'if. Abu Dawud sagte, Al-Thawri überliefert dieselbe Bedeutung über Khusayf und auch Abdurrahman ibn Samurah, rahimahullah, betete so, außer dass diejenige Gruppe, die mit ihm eine Rak'a gebetet und den Taslim gesprochen hatte, dann zur Stelle der anderen Gruppe ging. Letzte wiederum betete eine Rak'a alleine und kehrte dann zu der Stelle der anderen zurück und verrichtete dann noch ein Rak'a alleine. Die siebte Version des Gebetes bei 1246. Tha'laba ibn Zahdan sagte, wir waren mit Sa'id ibn al-As in Tabaristan. Da fragte er, wer von euch hatte mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet bei Furcht verrichtet? Da sagte Hudhayfa radiallahu anhu, ich. Daraufhin betete er mit den einen eine Rak'a und mit den anderen auch eine und sie holten keine nach. Verschiedene Überlieferungen desselben Hadithes über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt der Imam rahimahullah ta'ala danach. Und dann sagt Abu Dawud, manche überliefern über Shu'ba im Hadith von Yazid al-Faqir, dass sie eine Rak'a nachgeholt haben. War das eine Thematik an sich? Gibt es eine Version beim Gebet bei Furcht, in der man nur eine einzige Rak'a verrichtet? Das ist die Ansicht von Abdullah ibn Abbas und offensichtlich auch von Hudhayfa radiallahu anhu. Aber in dieser Überlieferung hier sehen wir, manche Personen heißt es, sie haben eine Rak'a nachgeholt, dann stimmt es ein mit allen anderen Überlieferungen. Und manche sagen, nein. Sammak al-Hanafi überliefert dies über Ibn Umar, über den Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Auch Zayd ibn Thabit überliefert dies so über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Somit beteten die beiden Gruppen eine Rak'a mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und eine alleine. Der Prophet alaihi wasallam verrichtete zwei Rak'a am Stück. 1247. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, hat durch die Aussage eures Propheten sallallahu alaihi wasallam für das Gebet bei Sesshaftigkeit vier Rak'a zur Pflicht gemacht. Und auf der Reise zwei und bei Furcht eine. Das ist die Ansicht, die manche vertreten. Und manche sagen, eine gemeint ist mit dem Imam. Eine mit dem Imam. Allah. 19. Die achte Version des Gebetes bei Furcht. Das ist die letzte Version, die der Imam in diesem Zusammenhang überliefert. Beziehungsweise danach kommt noch eine neunte. 1248. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verrichtete einmal das Dhuhr-Gebet bei Furcht wie folgt. Er stellte manche hinter sich auf und andere in Richtung des Feindes. Er betete mit ihnen zwei Rak'a und sprach dann den Taslim. Diejenigen, die mit ihm gebetet hatten, gingen dann weg zu der Stelle, wo die anderen standen. Die anderen wiederum kamen, beteten hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er betete ihnen dann zwei Rak'a vor und sprach anschließend den Taslim. Auf diese Weise verrichtete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vier Rak'a und seine Gefährten jeweils zwei. Dies ist die Fatwa von Al-Hasan. Abu Dawud sagte, im Maghrib-Gebet verrichtete der Imam dann sechs Raka'at und die anderen jeweils drei. Zwei weitere Überlieferungen mit anderen Isnad. Das heißt, in dieser Version, und das ist die sechste authentische Version, verrichtet der Imam, und das ist die einfachste Version, der Imam verrichtet das Gebet einfach zweimal. Einmal mit der einen Gruppe als Fard und einmal mit der anderen Gruppe freiwillig. Und auf diese Art und Weise heißt es, dieses Gebet eignet sich besonders natürlich dann, wenn die Leute die verschiedenen Situationen des Gebets bei Angst gar nicht kennen. Und ist auch deutlich in der Hinsicht, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man das Maghrib-Gebet dann zweimal verrichtet hat. Weil manche Leute denken, dass man ein Fardgebet, um jemandem einen Gefallen zu tun, damit er auch ein Gemeinschaftsgebet hat, zweimal verrichten darf, also Dhuhr, Asr und so weiter, und sagen, nur beim Maghrib-Gebet darf man das nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Die Überlieferungen machen keinen Unterschied dazwischen, sondern im Gegenteil, diese Überlieferung, die wir haben, spricht sogar deutlich dafür, Allahu A'lam. Dann der letzte Hadith für heute. Eine weitere Version, aber in anderem Zustand. Version 20. Das Gebet desjenigen, der jemanden verfolgt. Das nennt man Salat al-Talib. Das Gebet desjenigen, der jemanden verfolgt. 1249. Das heißt, es geht um die Situation, dass jemand eine andere Person verfolgt und nicht mehr um die Situation, wie man in der Gemeinschaft sein Salat verrichtet. Abdullah ibn Unais radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte mich zu Khalid ibn Sufyan al-Hudali. Er befand sich in Richtung Urana. Die Setzung Urana, nicht Urana. Und Arafat. Also entscheidend ist jetzt die Richtung, ja. Der Gesandte Allahs, unter anderem, er befand sich in Richtung Urana und Arafat. Er sagte zu mir, geh und töte ihn. Als ich ihn sah, traf die Zeit des Asr-Gebetes ein. Und ich dachte mir, ich befürchte, dass etwas zwischen mir und ihm passiert, sodass ich das Gebet verschieben müsste. Ja, es kann zu einer Auseinandersetzung kommen, richtig? Ich ging dann los und betete in seine Richtung, indem ich nickte. Gemeint ist, dass er, radiallahu anhu, mit seinem Kopf den Ruku' und Sujud durch Senken des Kopfes andeutete. Ja? Im Arabischen, Umi'u ima'an. Als ich mich ihm näherte, fragte er mich, wer bist du? Ich sagte, ein Araber. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Leute gegen diesen einen Mann da versammelst. Deshalb bin ich hier. Er sagte, darum bin ich auch hier. Dann ging ich eine Zeit lang mit ihm, bis ich ihn im Griff hatte. Dann hob ich mein Schwert und tötete ihn. Diese Überlieferung über Abdullah ibn Unais befand er sich am Laufen. Am Laufen zur Asr-Zeit und er befürchtete, dass es zu einem Kampf kommen könnte und dass er deswegen sein Asr-Gebet, also wenn er sein Gebet verrichtet, verpasst er den Menschen. Und er hat eine Anordnung Allahs, dass er sein Gebet verrichten muss und hat eine Anordnung des Gesandten Allahs, dass er diesen Auftrag erfüllen soll. Was macht er jetzt? Er hat versucht, beides miteinander zu kombinieren. Und der Prophet, wenn er davon mitbekommen hat, weil die Überlieferung ist umstritten, dann hat er praktisch Iqrar gemacht. Das heißt, er hat das gebilligt. Und gebilligt würde bedeuten, dass
dass seine Art, das Gebet so zu verrichten, richtig war, in Ordnung war. Das zeigt uns aber auch, unabhängig von dieser Überlieferung, sie stimmt überein mit dem, mit unseren Grundregeln. Denn ich muss vom Gebet das machen, was ich machen kann. Also ich habe zwei Anordnungen Allahs. Dann mache ich die Anordnung, soweit es mir möglich ist. Da könnte jemand sagen, warum hat er nicht erst gebetet? Naja, weil dann kann er die andere Anordnung nicht mehr umsetzen. Richtig? Deswegen, wenn du zwei Sachen machen musst, du hast zwei Pflichten zu tun, und die eine Pflicht lässt sich hinausschieben, dann, und die andere lässt sich nicht hinausschieben, dann machst du was, die sich nicht hinausschieben lässt. In diesem Fall hast du zwei Anordnungen. Die eine lässt sich auf die normale, gewöhnte Art und Weise ausführen, die andere nicht. Ja? Dann musst du ebenfalls, und die andere, da gibt es einen Ersatz. Gibt es einen Ersatz. Wie zum Beispiel, ich kann das Jum'a-Gebet nicht verrichten, weil ich dabei bin, jemandem zu helfen, der ohne mich nicht auskommt, wie jemand, der anderen Menschen pflegt. Ja? Oder jemand, der aufpasst auf, auf ein Vermögen. Ja? In diesem Fall, was soll er machen? Er muss auf Vermögen aufpassen und er kann statt dem Jum'a-Gebet kann er ein Wuhr-Gebet verrichten. Das ist ersatzweise, gibt es. Aber welcher Ersatz, solchen Ersatz soll er bringen dafür, dass er nicht mehr auf den Schatz aufpasst oder auf das Vermögen aufpasst, das gibt es nicht. Selbst wenn eine andere Person bringt, hat die andere das gleiche Problem. Hat er das Problem gelöst für sich, aber der andere hat das nicht gelöst. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman kathira. Insofern machen wir hier Stopp beim Ende des vierten großen Kapitels und beim nächsten Mal inshallah tabaraka ta'ala machen wir weiter mit den sogenannten freiwilligen Gebeten.